Sie hören Future Markets. Die Zukunft wird an der Börse gehandelt. Ein Podcast von der Aktionär.
Die im Podcast besprochenen Aktien und Fonds stellen keine spezifischen Kauf- oder Anlageempfehlungen dar. Die Moderatoren oder der Verlag haften nicht für etwaige Verluste, die aufgrund der Umsetzung der Gedanken oder Ideen entstehen.
Liebe Zuschauer, ich begrüße Sie ganz herzlich zu einer neuen Ausgabe von Future Markets. In dieser Sendereihe geht es heute um die KI, um die künstliche Intelligenz, wo wir stehen, was tatsächlich damit noch möglich ist. Und ich bin ganz besonders froh, heute einen der KI-Pioniere bei mir zu Gast zu haben. Geboren in Dresden, mittlerweile einer der gefragtesten Forscher und Wissenschaftler, was das Projekt künstliche Intelligenz angeht. Und in den nächsten Minuten geht es darum, welche Projekte anstehen und weshalb möglicherweise Google jetzt eine harte Konkurrenz bekommt. Und deshalb freue ich mich ganz besonders, Dr. Richard Socher bei mir zu Gast zu haben.
Hallo, ich freue mich auch.
Ich bin wirklich froh, dass du da bist. Du bist in Dresden geboren, aber du bist zu Gast heute. Das heißt, du lebst in den USA, bist häufiger in Deutschland, aber du arbeitest seit geraumer Zeit im Silicon Valley und gehörst zu den gefragtesten KI-Forschern überhaupt. Das ist für mich jetzt, obwohl wir grob im gleichen Alter sind, noch relativ neu. Für dich hat das ganze Thema viel, viel früher begonnen. Wann hast du gemerkt, dass KI dein Ding ist?
2003 habe ich mich entschieden, linguistische Informatik zu studieren. Und das ist einer der Vorläufer zum maschinellen Lernen, statistischem Lernen. Und letztendlich nennen wir das Gebiet mittlerweile die künstliche Intelligenz, weil wir auch sehr viel Fortschritt gemacht haben in dem Bereich.
Für viele ist das noch Zukunftsmusik, auch wenn man es mittlerweile im Alltag, im Job, ich glaube, wirklich allenthalben nutzt. Aber es gab ja diesen, wenn du sagst 2003, da war das noch weit, weit entfernt von der breiten Masse. Kannst du dich erinnern an diesen Game-Changer-Moment bei der KI?
Da gab es einige. Ich habe 2018 das Prompt Engineering erfunden und das Paper wurde auch von OpenAI zitiert in ihren ersten GPT 2 und 3 Papern. Und da hat man schon gesehen, ja, wir haben es geschafft, dass wir ein großes neuronales Netz trainieren können, um ganz viele verschiedene Fragen zu beantworten. Und diese Fragen sind letztendlich Aufgaben. Sollte ich in diese Aktie investieren? Das ist eine Frage, die man beantworten kann. Wie ist das Sentiment von diesem Tweet zu einer Firma? Ist eine Frage, die man mit einem neuronalen Netz beantworten kann. Wie ist die Übersetzung aus dem Englischen ins Französische? Das sind alles Fragen, die man einem neuronalen Netzmodell stellen kann. Man bekommt immer Antworten darauf. Und das ist schon fast ein Schritt zur allgemeinen künstlichen Intelligenz oder der AGI, über die viele momentan auch reden.
Hört sich jetzt für mich sehr nach Informatik und Mathematik an.
Genau.
Wenn man diesen Schnick in Wörtern beschreiben sollte, was war der Durchbruch so, dass es auch die Nicht-Mathematiker verstehen?
Es gab nicht einen einzigen Durchbruch. Auch GPT, Generative Pre-Trained Transformers, sind so mehrere verschiedene Stellen. Wir haben es geschafft, sehr große neuronale Netze seit Anfang 2010 überhaupt erst neuronale Netze wirklich zu nutzen für viele Probleme. 2018 haben wir das Prompt Engineering erfunden. In dem Jahr wurde auch der Transformer erfunden. Das ist ein bestimmtes neuronales Netz von Google. Und dann wurden auch die Grafikkarten von Nvidia immer besser, immer stärker und schneller und größer. Die Datensätze, auf denen wir trainieren konnten, wurden immer größer dank dem Internet. Und wenn man das dann alles zusammenpackt, dann kam irgendwann gerade bei OpenAI zum Beispiel ChatGPT raus, aber auch vorher schon gab es Sprachmodelle, die wir bei U.com auch schon gelauncht hatten, in dem gleichen Jahr vorher. Und es waren sehr viele Schritte, die benötigt wurden. Es kam jetzt nicht so für die Menschen, die seit 20 Jahren an der KI arbeiten, kam es nicht aus dem Nirgendwo.
Du warst Chefwissenschaftler im Bereich KI bei Salesforce. Was ist so das Wichtigste für dich, was du aus dieser Zeit mitgenommen hast?
Letztendlich ist auch der Verkauf wichtig und der Vertrieb. Ja. Man kann die coolsten Ideen haben und die coolsten KI-Algorithmen, aber man muss das auch den Menschen erklären. Mein Startup, was Salesforce gekauft hat, hieß MetaMind, auch ein bisschen nerdy, aber bei Salesforce hieß es dann Einstein. Und das ist kann man irgendwie eher verstehen und anfassen. Man hat eine kleine Plüschfigur, die das einem auch so ein bisschen näher bringt bei Salesforce an vielen Stellen, in Büros und so. Und ja, das Marketing ist also unglaublich wichtig. Und die Skalierung war auch sehr beeindruckend bei Salesforce. Und ich habe natürlich auch als Manager viel gelernt. Davor war ich Akademiker, dann Startup-Gründer. Und bei Salesforce als Executive Vice President lernt man auch sehr, sehr viel, wie man größere Teams managt und sowohl Forschung in einem industriellen Kontext macht, als auch diese Forschung anzuwenden in Produkte, um Sales, Service, Marketing effizienter zu gestalten.
Ich habe natürlich ein bisschen was über dich gelesen. Du sagst auch, dass die KI beispielsweise Wirtschaftssysteme selbst ganz neu denken kann. Wie stellst du dir das konkret vor oder wie müssen wir uns das konkret vorstellen?
Die gesamte Wirtschaft wird sich verändern, basierend auf der KI. Wir werden fast keine Industrie finden, wo die KI nicht reinkommt in den nächsten Jahrzehnten und auch Jahren. Sowohl von der Landwirtschaft, wo man noch mehr automatisieren kann, bis hin zum Nachrichtenwesen, wo man individuelle Zusammenfassungen bekommen kann, basierend darauf, was man genau schon gelesen hat oder gesehen hat. Also jeden Bereich, jede Industrie wird sich mit KI verändern, ähnlich wie mit Elektrizität und dem Internet sich auch sehr, sehr viel verändert hat.
Gibt es überhaupt Bereiche, von denen du annimmst, dass die KI da kaum oder keine Spuren hinterlassen wird?
Langfristig nicht, aber kurzfristig kann man vorhersagen, wie viel die KI Dinge beeinflussen wird, basierend darauf, wie viele Daten erfasst werden, digitalisiert in diesem Bereich. Momentan hat noch kein Klempner zum Beispiel eine GoPro auf dem Kopf und einen 3D-Scanner, der analysiert, was genau er macht, wenn er irgendwann an welchen Leitungen und Pipes arbeitet. Daher wird es lange dauern, bevor Klempner und Dachdecker auch Automatisierung bekommen können. Aber letztendlich, langfristig wird es überall hinkommen, ähnlich wie Elektrizität fast überall ist.
Was ich ganz spannend finde, ist, du hast die Nachrichten eben angesprochen. Das war für mich zumindest vor einem Jahr schon undenkbar, dass jemand meine Stimme als Moderatorin, als Redakteurin so ähnlich oder so klar nachbilden kann, sodass eigentlich die klassischen persönlichen Merkmale absolut verschwimmen. Du hast mehrere Bereiche oder gesagt, in fast allen Bereichen wird die KI ihre Spuren hinterlassen oder ihren Anklang finden. Wie stellst du dir das beispielsweise jetzt auch bei dem Finanzsystem vor? Wir sind jetzt hier an der traditionellen, klassischen Oldschool-Börse, da wird sich ja dann auch einiges tun.
Auf jeden Fall. Wir sehen jetzt schon, haben das schon seit vielen Jahren gesehen, dass natürlich Algorithmen auch traden, also Algorithmic Trading ist schon sehr aktiv und an vielen Stellen auch manchmal lustig verpeilt. Zum Beispiel, das ist eine Anekdote, die ich in meinen Vorlesungen als Stanford-Professor häufig erzählt habe. Wann immer Anne Hathaway einen Film rausgebracht hat und es war für einige Jahre der Fall und sie dann Oscar gewinnt oder gute Reviews bekommt, ging auf einmal an dem Tag auch die Börsenwerte für Berkshire Hathaway nach oben.
Okay.
Also es war ein anderes Hathaway, Anne Hathaway oder Berkshire Hathaway, aber Hathaway positiv, kaufen wir. Und dementsprechend ging dann die Aktie immer hoch und irgendwann haben das natürlich die Leute dann realisiert und verstanden, ihre Algorithmen haben diese Entitäten unkorrekt disambiguiert und haben das dann die Fehler wahrscheinlich berichtigt. Aber das war eines der Beispiele, wo man gesehen hat, Algorithmen haben schon seit langem gehandelt. Und das ist jetzt natürlich mit der KI. KI wird das immer besser und es wird wahrscheinlich immer mehr automatisiert. Sehr, sehr viele Algorithmen analysieren die Märkte und fassen dann diese Informationen zusammen. Wir arbeiten auch bei U.com mit vielen Hedgefonds zum Beispiel, Hedgefonds und Venture Capitalists auch, also im Startup-Bereich. Und man sieht, wie sehr die Wissensarbeit insbesondere jetzt schon komplett mit KI verändert ist.
Wenn Anne Hathaway schlau ist, dann ist sie an Warren Buffett mal rangetreten, hat ihn mal angesprochen. Was glaubst du, wie kann man als Privatanleger beispielsweise auch davon profitieren? Oder ist es noch zu früh, wenn man jetzt gerade so diesen Fauxpas mit den Hathaways im Blick hat?
Ja, ich persönlich tue nicht an den Public Markets selber viel traden, weil es ist einfach zu zeitaufwendig. Und investiere aber sehr, sehr viel auch in den Early-Stage-Venture-Capital-Bereich, also leider auf unglücklich auf Deutsch Risikokapital übersetzt. Ja. Wer will schon ins Risiko investieren, aber in Firmen zu investieren, die neue Dinge kreieren, die KI in die Biologie reinbringen, in die Architektur und in viele andere Bereiche, das finde ich super spannend und habe auch das Glück gehabt, sehr viele Praktikanten und Mitarbeiter in meinen vorherigen Firmen gehabt zu haben, die mittlerweile mehrere Milliardenfirmen selber auch gegründet haben. Und über AIX Ventures investiere ich sehr viel in dem Early-Stage-Bereich. Und da sehen wir so viel Wachstum in den letzten Jahren und auch in der Zukunft.
Wenn man an KI denkt, denkt man an Nvidia, an Chip-Produktionen. Welche Firmen, welche Unternehmen hältst du noch für interessant, die sich in naher Zukunft besonders hervortun könnten?
Ja, was braucht man für die KI? Man braucht billige Energie.
Ja.
Man braucht Chips, die am besten weniger Energie nutzen. Das Gehirn nutzt immer noch viel, viel weniger Energie als unsere Chips, um ähnlich viele Flops zu generieren, also viel Rechenleistung zu haben. Man braucht viele Daten und man braucht viel Kapital und als fünftes auch den Willen, wirklich mitmischen zu wollen und mitmachen zu wollen. Und in allen fünf Bereichen gibt es Möglichkeiten, wie man da rein investieren kann. Man kann in bessere, billige Energie investieren. Man kann in Firmen investieren, die in bestimmten Industrien die Daten zusammenbringen, damit viele andere Firmen zusammenarbeiten können an den Daten. Auch wir zum Beispiel bei U.com helfen Firmen, ihre eigenen Daten erstmal besser verwerten zu können und die richtigen Antworten zu bekommen, sowohl vom Internet als auch von ihren eigenen Daten und die zusammenbringen, um bestimmte Antworten besser geben zu können. Also da gibt es an vielen Stellen, in allen fünf Bereichen gibt es Möglichkeiten zu investieren.
Du hast dein Unternehmen jetzt schon mehrfach genannt, U.com, und du hast dir ein großes Ziel gesetzt, du möchtest Google vom Suchmaschinenthron schubsen. Was macht denn U.com anders, besser als Google, und weshalb glaubst du, ist das möglich?
Vor ein, zwei Jahren hatten wir uns noch auf Google fokussiert, aber haben mittlerweile festgestellt, dass die beste Applikation von diesen Sprachmodellen eigentlich im Arbeitsbereich ist und nicht im normalen Consumer-Bereich. Viele normale Nutzer fragen, oh, wie ging das Fußballspiel aus, wie heiß ist es morgen, ja. Wer ist der Präsident in der Ukraine oder so eine simplen Fragen, wo man nicht viel machen kann, um 10-mal besser zu sein als Google. Aber wenn man eine komplexe Frage hat, wie kann ich mir vorstellen, der E-Auto-Markt sich verändern wird und sollte ich in Tesla investieren? Gib mir mal eine komplette Analyse von dieser Aktie. Da müsste man, um wirklich einen guten Job zu machen, hunderte Webseiten lesen, sich wirklich tief reinarbeiten. Und das kann die KI mittlerweile statt ein Mensch in 5 Tagen in 10 Minuten machen für einen.
Das heißt, eine reine Marktanalyse geht beispielsweise über U.com besser als über diverse andere?
100-mal besser als über Google. Da müsste man stundenlang oder tagelang bei Google selber nachforschen, selber viele Suchen eingeben, selber Grafiken erstellen. Das macht die KI für einen alles. Sie programmiert für einen, sie macht eine Monte-Carlo-Analyse, um bestimmte Aktien vorhersagen zu können. Und es ist komplett automatisiert. Und wir haben uns jetzt mittlerweile bei U.com darauf fokussiert, Firmen und Wissensarbeitern zu helfen, mit ihren Informationen und öffentlichen Informationen aus dem Web bessere Antworten zu bekommen.
Das heißt, U.com steht momentan den Unternehmen, mit denen ihr zusammenarbeitet, nur zur Verfügung. Das heißt,
jeder kann auf U.com gehen und kann immer noch sich einloggen und das nutzen. Und wir haben auch festgestellt, über 50% aller Fortune 500 Firmen nutzen U.com schon, weil ihre Mitarbeiter einfach U.com nutzen. Aber wir arbeiten immer mehr an größeren Verträgen, an komplexeren Zusammenhängen mit Versicherungen, mit Hedgefonds und so weiter zusammen.
Ganz freche Frage, was macht denn U.com besser als ChatGPT?
Wir haben genauere Antworten mit Quellenangaben, wo, wenn man auf die Quellenangaben draufklickt, auch genau sieht, wo kommt das her. Und das bedeutet, dass wir halt weniger Halluzinationen haben oder fast gar keine mehr. Ich habe seit Monaten keine mehr gesehen. Man kann aber nicht logisch sagen, es würde, könnte nie mehr welche geben.
Was
aber
meinst du mit Halluzinationen in dem Bereich?
Was sind Halluzinationen? Sprachmodelle kann man sich so ein bisschen vorstellen wie einen Onkel, der ein bisschen betrunken ist, viel weiß, aber manchmal auch ein bisschen Sachen erfindet, wenn er irgendwelche Stories erzählt. Und das machen diese Sprachmodelle auch. Aber wir haben es bei U.com geschafft und sind wirklich weltführend, immer noch, teilweise fast überraschend, dass unsere Antworten nicht Dinge erfinden, sondern sich wirklich fokussieren auf die Dinge, die wirklich stimmen, die man im Internet auch nachlesen kann und dann auch Quellenangaben gibt für jeden wichtigen Fakt, sodass man dem auch vertrauen kann letztendlich. Und dieser Unterschied zwischen, sage ich mal, 70-80% Genauigkeit bei ChatGPT oder 95-99% Genauigkeit bei U.com, der ist sehr, sehr relevant, wenn es darum geht, bestimmte Aktien zu kaufen oder zu verkaufen, die Zukunft besser vorherzusagen oder als Versicherung gewisse Sachverhalte zu bestimmen. Da ist es wirklich relevant für Firmen.
Richard, was glaubst du, in welchem Bereich wird die KI den größten Durchbruch für die Menschheit bringen? Gerade wenn man auch so in den medizinischen Bereich schaut.
Genau. Ich glaube, ein Beginn momentan ist wirklich die KI auch für Forschung zu nutzen. In Forschung und Medizin verstehen die meisten Menschen, dass es nicht darum geht, noch mehr Jobs zu haben, sondern dass wir mehr gesunde Menschen haben, dass wir Patienten besser heilen können, dass wir mehr Fortschritt machen und Erfindungen kreieren. Und da kann die KI einfach unglaublich viel machen, insbesondere wenn man der KI eine Simulation geben kann oder es leicht ist, etwas zu verifizieren, dann kann KI milliardenfach Dinge ausprobieren, nie schlafen, 24/7 jeden Tag arbeiten und neue Hypothesen kreieren, neue Materialien entwickeln in der Chemie, besser Fusion analysieren und auch kreieren in der Physik oder ganz insbesondere in der Biologie neue Proteine generieren, neue Medikamente entwickeln. Und das sehen wir jetzt schon an sehr, sehr vielen Stellen. Wir haben in sehr viele Firmen investiert, bei meinem VC-Fonds AIX Ventures. Und diese Biotechnologiefirmen mit KI werden die gesamte Medizin revolutionieren. Und in den nächsten Jahrzehnten wird es immer mehr nur eine Frage des Geldes sein, wie viel will man investieren, um bestimmte Krankheiten heilen zu können.
Was sind das für Firmen, in die ihr investiert, diese Biotech-KI-gesteuerten? Das finde ich ein sehr interessantes Feld.
Ja, zum einen ein Beispiel ist eine, nennt sich Parallel Bio. Die haben es geschafft, mit KI kleine Lymphknoten, Organoide zu kreieren. Und dann kann man in einer Petrischale analysieren, wie ein Immunsystem eines Menschen auf bestimmte Medikamente reagieren würde. Und das kann man mit Computer Vision auch analysieren. Fast jede Zelle innerhalb von so einer kleinen stammzellengenerierten Lymphknoten lässt sich analysieren und schauen, wie reagiert diese Zelle auf dieses Medikament. Und das erlaubt Pharmafirmen, über 3 Jahre an Tierversuchen zu überspringen, weil die festgestellt haben, diese stammzellengenerierten menschlichen Lymphknoten sind viel besser in der Vorhersage, wie Medikamente auf Menschen, wie Menschen auf Medikamente reagieren würden, als Tierversuche. Und Tierversuche sind jetzt auch nicht so toll. Und also diese eine Firma kann 100 Millionen Tiere das Leben retten, beziehungsweise sie werden gar nicht erst kreiert, um Krebs zu bekommen und dann zu schauen, ob ein Medikament darauf funktioniert. Und hilft es auch Pharmafirmen, zig Millionen Dollar an Geld zu sparen und auch viel Zeit zu sparen, um Medikamente schnell in den Markt zu bringen. Das ist ein Beispiel. Ein zweites Beispiel ist zum Beispiel Ignota Labs. Die haben sich angeschaut, welche Moleküle hatten es nicht geschafft, nachdem Pharmafirmen hunderte Millionen in die sie investiert zu haben, sind sie in der letzten Stelle abgelehnt worden von der FDA in den USA, weil sie zum Beispiel Liver Toxicity hatten, also Leberprobleme. Aber sie hatten, waren eigentlich als Medikament, hatten sie funktioniert, haben aber auch leider deine Leber zerstört, während sie dich geheilt haben von einer anderen Krankheit. Und dann analysieren sie dank KI diese Moleküle in den Medikamenten und können verstehen, ja, hier können wir dieses Molekül nur an einer Stelle verändern. Diese Stelle ist relevant für die Leberprobleme, aber den Rest könnte sie wahrscheinlich trotzdem funktionieren. Das heißt, sie können Medikamente in sehr, sehr kurzer Zeit verändern und dann neu in den Markt auch wieder reinbringen. Das sind nur zwei Beispiele von vielen, wo die KI alles in der Medikamentkreierung verändern wird.
Richard, es gibt noch ganz, ganz viele Fragen, die ich habe, die aber das Zeitfenster sprengen würden. Aber eine finale Science-Fiction-Frage würde ich dir gerne noch stellen. Ich weiß, wenn man in die Zukunftsforschung und in den Zukunftsmarkt schaut, soll man gar nicht so weit im Voraus planen, weil sich doch das Rad schneller dreht, als wir das zuletzt gewohnt waren. Ja. Nehmen wir mal das Spektrum von den nächsten 5 Jahren. Was glaubst du, ist die größte Errungenschaft, die erwartungsgemäß gravierendste Erneuerung in unserer Gesellschaft in Bezug auf KI?
Ich glaube, wir werden viele ähnliche ChatGPT-Momente haben, aber nicht nur, um sich mit so einem Modell zu unterhalten, sondern auch, um so ein Modell neue Medikamente entwickeln zu lassen. Und wir werden es möglicherweise schaffen, wenn wir in der Forschung weiterhin Fortschritte machen, am Ende auch in den nächsten 5 bis 15 Jahren eine Superintelligenz zu kreieren, die man letztendlich einfach einstellen kann, mit denen man Zoom-Calls machen kann und die einen fast alle Arbeit abnehmen könnte, die man sich vorstellen kann. Und daran will ich auch in den nächsten Jahren arbeiten.
Hört sich spannend an. Vielleicht kann man sich in der Zeit, in der diese Superintelligenz dann für uns arbeitet, die Sonne auf den Bauch scheinen lassen, wenn du schnell am Forschen bist. Ich sage für heute erst einmal vielen herzlichen Dank für das sehr spannende Gespräch und hoffe, wir kommen mal wieder zusammen, um uns weiter zu unterhalten.
Vielen Dank.
Liebe Zuschauer, ich hoffe, es hat Ihnen ebenfalls gefallen. Ich bin mir sicher, es geht Ihnen genauso wie mir, dass durch diese vielen Fragen, die beantwortet wurden, weitere Fragen aufgeploppt sind. Und wir bleiben natürlich dran am Thema. Und ich hoffe, Sie sind wieder mit von der Partie bei der nächsten Ausgabe von Future Markets.